Hey Thomas, du hast einen neuen Podcast.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Glückwunsch auch an dich. Es geht endlich wieder weiter. Ich kann es kaum erwarten. Ihr könnt es, glaube ich, auch kaum erwarten, zumindest von dem, was ich so in den Socials mitbekommen habe. Der Montag hat endlich wieder einen Sinn.
Ach, endlich fängt die Woche wieder an. Also es war ja wirklich ein diffuses, sich von Montag zu Montag geschleppe. Aber jetzt sind wir back und mit uns der Monday.
Genau.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Ja, das Hazel-Thomas-Hörerlebnis, das war Oliver Rohrbeck, für alle, die ihn erkannt haben. Er ist
Also auch eine, für die, die ihn nicht erkannt haben, um ehrlich zu sein, das ändert sich nichts daran, dass er das ist.
Genau, es ist eine Sprecherlegende von den drei Fragezeichen. Wir sind mega happy, dass wir ihn bekommen haben für das Intro und vielleicht noch für die ein oder andere Aufnahme.
Er ist eigentlich so deutsche Paul McCartney, was Hörspiele angeht. Also da haben wir schon uns echt einen dicken Fisch geangelt, würde ich mal sagen.
Ja, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus, Hazel. Warum war unsere Podcast-Pause nicht erholsam?
Boah, also ich muss wirklich sagen, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es erholsam wird. Mhm. Aber dass es so wird, als würde einem dieser komische Hammer von Thor stündlich die Birne zerdeppern.
Mjölnjör heißt der, glaube ich.
Mjölnjör?
Ja.
Okay, da heißt ja nicht Mjölnir?
Ich weiß nicht genau.
Egal, also es gibt bestimmt Hammer-Nerds oder Thor-Nerds da draußen.
Ist aber auch geil. Mjölnjör, das klingt ja total komisch. Heißt er nicht Mjölnir? Ja, keine Ahnung. Er heißt halt irgendwie mit M, was weiß ich. Such dir irgendwas aus.
Steht halt.
Ja.
Naja, aber auf jeden Fall dachte ich nicht, dass es so unentspannt wird. Also es waren ja mit die unentspanntesten 3 Monate unseres Lebens, würde ich mal grob behaupten. Mhm. Also es hat angefangen damit, dass wir vor Weihnachten, also im Dezember noch, eigentlich zum allerersten Mal einen Pärchenurlaub machen wollten.
Genau, Hazel hatte einen Trip geplant, was immer schon alarmierend ist. Also Hazel kriegt ja von mir gerade in stressigen Phasen ein Planungsverbot ausgesprochen, weil Hazel so die Angewohnheit hat, wenn sie unter Stress ist, dass sie dann immer noch mehr Stress hat. Also wenn Hazel Stress hat, wird sie stresssüchtig. So wie, dass man denkt, wenn ich was gesoffen habe, dann brauche ich nur ein Konterbier und dann wird's besser.
Genau,
und dann irgendwann
der Konterurlaub.
Und irgendwann ist halt jedes Bier ein Konterbier.
Ja, stimmt.
Und dann hat man ein Problem. Und Hazel hatte sich um alles gekümmert. Es war eigentlich eher auf dem Papier in unserem Kopf ein mega geiler Trip. Zu zweit nach London ohne Baby zum ersten
zwei
Mal.
Zwei Nächte.
Man konnte es kaum erwarten. Und dann hat Hazel am Tag vor der Reise festgestellt, dass ihr Reisepass gerade abgelaufen war.
Also genau, an dem Tag vor der Reise war er noch gültig. Und dann um 9 Uhr morgens am Tag der Reise, 9 Stunden nach dem Gültigkeitsablauf, hat dann der Zollbeamte in London gesagt, nee, da kommst du nicht rein hier.
Genau.
Und zwar war es nicht so, dass ich irgendwie zum Flughafen getingelt bin und dann da meinen Pass gezeigt habe und dann haben die gesagt, ja, nee, das wird nichts. Sondern in Düsseldorf musste ich den 3-mal zeigen. Da haben sie alle gesagt, ja, cool, schöne Reise. Und in London habe ich ihn dann auch 1-mal gezeigt. Und dann der 2., der allerletzte, das letzte Löchlein, durch das ich mich schlängeln musste, war ein schnauzbärtiger Brexit-Befürworter, der dann wirklich auch noch gesagt hat, es langt, ihr seid lange genug mit euren Personalausweisen hier reingekommen. Du hast jetzt 2 Sachen zur Auswahl. Du kannst entweder nach Hause gehen oder du kannst nach Hause gehen, plus ich mache noch so eine fette Markierung in deinen Pass, dass du nie wieder ohne Probleme international reisen kannst.
Ja, nee, also er hat gesagt, entweder du kannst einreisen und du kriegst diese Markierung oder du kannst nach Hause gehen.
Nee, er hat gesagt, ich kann sowieso nicht einreisen.
Nee, doch, du hättest einreisen können, aber als illegaler Immigrant.
Ach so, ja, dann habe ich es falsch verstanden.
Ja, nee, weil sonst wäre es ja gar keine Wahl gewesen.
Ja, ich dachte, das wäre so der Gag der ganzen Reise gewesen.
Er hat gesagt, entweder du kannst quasi einreisen, aber dann wird es vermerkt und du kannst nie wieder irgendwo hinreisen danach. Oder du fährst sofort nach Hause.
Ja, da konnte ich schon gar nichts mehr hören. Da hatte ich nur noch so ein Piepen in den Ohren und habe so gesehen, wie meine wunderbar geplante, perfekte Reise vor meinen Augen zerbröselt. Aber
ja, diese perfekt geplanten Reisen, die bin ich langsam wirklich leid. Also,
die ziehen sich auch so krass durch unsere Beziehung.
Ja, also ich habe das schon relativ früh in der Beziehung erlebt. Ich glaube, das war, wo wir in den Alpen wandern waren. Wir sind irgendwie wandern gewesen, es war ultra anstrengend und dann von Restaurant zu Restaurant gefahren und jedes Restaurant war immer im Internet das beste Restaurant aller Zeiten und dann waren wir da und es hatte immer irgendwie gerade zu oder wir
wurden
nicht bedient.
Und das war nur so ein einäugiger Mann, der einem so eine lange Fritte angeboten hat.
Und ich habe irgendwann gesagt, hey Hazel, vielleicht solltest du das einfach nicht mehr planen. Vielleicht. Ja. Weil auch so die Feste, die Hazel und ich feiern, sind komplett unterschiedlich. Also bei Hazel ist es immer so, sie überlegt sich schon wochenlang, was es alles zu essen gibt, wer wo schläft, was für Musik wir hören, was für Programmpunkte es gibt. Und bei mir ist einfach so, ich überlege mir, ah krass, ich habe heute Abend frei, morgen früh auch nichts zu tun, dann trommel ich ein paar Leute zusammen, stelle eine Kiste Bier hin und sag, macht's euch bequem.
Du nimmst einfach so ein bisschen Hasenstreu und packst so eine Nagertränke an die Wand, ja, wo dann so, alle so dran nuckeln.
Und so muss man es machen. Genau. Also ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres als Freizeitstress. Also entweder ich habe Freizeit oder ich habe Stress. Aber quasi dann in der Freizeit, also wenn man eigentlich entspannen könnte, dann noch irgendwie sich einen Stress zu machen wegen irgendeinem Bullshit.
Aber weißt du, ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass du da schon mal Erfahrungen mitgesammelt hast mit Freizeit, die nicht mit Stress korreliert. Und bei mir, ich kenne das gar nicht. Also das ist so, wie wenn du von diesem komischen Hammer von Thor sprichst. Das ist für mich Fantasielandschaft.
Es ist ja auch für mich Fantasielandschaft, aber
seit
halt auch,
wir zusammen sind erst.
Auch Genuss.
Ja.
Jedenfalls musste ich dann leider, es war wirklich blöd, also das sage ich jetzt ganz unironisch, diesen Urlaub alleine machen. Das war auch irgendwie total schräg, weil ich hätte ja auch dann nach Hause gehen können, aber dann hätte ja niemand was davon gehabt, weil alles schon bezahlt und gebucht.
Sowas will ich auch nicht. Das gibt ja ganz viele Paare, wo dann so gesagt wird, ja nee, also wenn ich das nicht kann, dann sollst du das auch nicht können, aber es ist doch cool, dann kann ich wenigstens Fotos angucken von dir, wie du das machst.
Ja, ich habe dann immer so ganz traurige Fotos gemacht, wie ich so Big Ben. Na, diese Brücke, wie heißt die?
London Bridge. London Bridge war so der einfachste Name, den man auch hätte erfinden können. Wie heißt diese Brücke in London?
Ja, ich habe dann halt auf jeden Fall so Fotos gemacht, wie ich so ganz traurig vor diesen ganzen berühmten Bauten war. Und du warst bei Till Reiners in Berlin.
Genau, ich war dann spontan in Berlin, weil ich einfach irgendeinen Flieger zurück nach Deutschland nehmen musste. Und dann dachte ich mir, ach ja, ich will jetzt nicht um 23 Uhr nach Frankfurt fliegen, deswegen fliege ich jetzt um 14 Uhr nach Berlin. Wer wohnt denn in Berlin? Ah, Till Reiners, gucken wir mal, ob der da ist. Zack, er war da und ich hatte eine wunderschöne Nacht bei ihm auf einer aufblasbaren Matratze.
Ja, dann sage ich doch.
Wow, was man aus einer Midlife-Crisis alles machen kann. Ja. Also,
boah, ich hoffe so sehr, dass das noch nicht meine Midlife-Crisis ist, sonst sterbe ich echt jung.
Ja, und dann, als ich in London war, hat mein Zahn gewackelt, mein Schneidezahn. Ich habe gleich von London aus einen Zahnarzttermin gemacht, weil es war kurz vor Weihnachten. Ich glaube, es war dann am 23. oder so, 23. Dezember. Bin zurückgekommen zum Zahnarzt. Ihr wisst ja, ich habe immer mal wieder Zahnprobleme, die auch in dem letzten Jahr schlimmer wurden. Ich glaube, es liegt auch am Stress. Also
ja, bestimmt. Also man kann gar nicht so gut putzen, wie der Stress dann Sachen kaputt macht.
Ja, vor allem so Schlaf ist ja, glaube ich, das Beste gegen Entzündungen. Mhm. Also ich glaube, im Schlaf, also auch wenn man zum Beispiel viel trainiert, sollte man ja auch viel schlafen, weil man dann weniger Muskelkater hat und so weiter und so fort. Und ja, ich bin dann, long story short, zum Zahnarzt gegangen. Der Zahnarzt hat gesagt, dein Schneidezahn ist komplett entzündet. Wir müssen sofort eine Wurzelbehandlung machen.
Ah, hat das auch wehgetan oder hat es nur gewackelt?
Es hat dann irgendwann auch wehgetan. Und dann hat er auch gesagt, wahrscheinlich muss man den Zahn ziehen.
Den Schneidezahn? Also ich meine, das wäre schon bei regulär freundlich aussehenden Leuten ein Problem. Aber wenn jetzt jemand mit deiner Physis, ich liebe dein Gesicht, Thomas, ich habe dein Gesicht mitgeheiratet, aber du hast jetzt nicht unbedingt ein versöhnliches Gesicht. Also wenn du entspannt bist, dann siehst du manchmal ein bisschen böse aus. Und wenn da dann noch ein Schneidezahn fehlt, das ist schon eine Nummer.
Ja, und dann hat er diese Zahnbehandlung gemacht. Ich bin, glaube ich, 2 Tage später nochmal hin. Und der Zahnarzt hat gesagt, how do I put this? Ich muss den Zahn ziehen. Und ich habe gedacht, fuck. Ja, und der Zahnarzt wollte den Zahn dann sofort ziehen. Und ich habe dann gesagt, ja gut, darf ich nochmal eine Nacht drüber schlafen? Keine Ahnung, so ein Zahn ziehen, das ist eine ganz schöne Nummer. Also klar, man kriegt dann eine Prothese rein und so, aber dazwischen hat man halt monatelang keinen Schneidezahn, weil es muss dann auch verheilen und so weiter. Habe ich meine Schwester angerufen, die ist ja Zahnärztin, und die hat gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist so das Dümmste, was du machen kannst. Also sie hat so gemeint, dass das an diesem Punkt zu empfehlen, bevor man nichts versucht hat,
Bevor das ist wie wenn man einen eingewachsenen Nagel hat, dann sagt man, das Bein muss ab.
Genau.
Tut mir leid, das Bein muss ab. Wohnen Sie im Erdgeschoss?
Genau.
Dann ziehen Sie um.
Und dann bin ich zu meiner Schwester gefahren, die wohnt in Lörrach, es waren 5 Stunden Fahrt.
Das Erdgeschoss Deutschlands.
Die hat sich den Zahn angeschaut, hat nochmal was damit gemacht, also nochmal so eine Behandlung und hat dann gesagt, ja, jetzt warten wir mal ab, mal schauen, bla bla bla. Long story short, der Zahn konnte gerettet werden, es musste nur eine Wurzelbehandlung gemacht werden, also er ist quasi auch tot, er hat keine Nerven mehr.
Das ist schon ein Rieseneingriff, genau. Oder? Genau. Also das tut sich ja auch weh.
Ja, ja, ja. Und das Problem ist auch, also Schmerzen oder die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, ist ja auch wichtig für einen Zahn, weil man dann weiß, ob in Zukunft irgendwas mit dem nicht stimmt. Also Nerven, so nervig sie auch sind.
sind ein Korrektiv. Also eigentlich ein bisschen wie ich.
Ja,
also
ja.
Ein bisschen ist es jetzt so, als würdest du mit deinem Zahn in Trennung leben. Aber genau. Ihr seid noch in derselben Wohnung.
Mein Zahn und ich, wir sind endlich geschieden.
Ja, aber nur emotional, räumlich nicht, zum Glück.
Stimmt, das ist wie wenn man mit einer Ex-Frau zusammen wohnt, aber sie kann nicht mehr sprechen.
Ja, und sie ist ein Zahn.
Ja, also diese Situation.
Ihr seht,
Situation,
Leute, die Vergleiche hinken fast so sehr, wie Thomas Zähne gesund sind.
Ja, nee, also das hat dann dazu geführt, dass wir nicht nach Hiddensee gefahren sind, wo wir eigentlich uns hätten entspannen wollen zwischen den Jahren. Auch weil, ist auch lustig, die Person, mit der wir hätten fahren wollen, auch einen Zahn verloren hatte.
Genau.
Wir dachten dann, 2 Zähne verlieren,
aber
ist irgendwie zu viel.
Aber zwei weiter links.
Ja. Und dann gab es doch irgendwie so eine Krankheitswelle
es
nach der anderen.
Der
also
absolute Horror.
Gerade wenn man so ein kleines Kind hat. Also du warst die ganze Zeit krank?
Genau, ich habe die ganze Zeit gehustet und hatte eine verstopfte Nase und dann irgendwann auch entzündete Nebenhöhlen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Also ich spüle hier, ich dusche hier mein Näschen, als wäre es der Popo einer Prostituierten. Aber... Aber dann ist rausgekommen, ich habe einfach...
So gut ist dein Näschen nicht gespült.
Naja, wie so eine billige, so eine schäbige.
Jetzt kein Prostitutionsshaming hier.
Naja, aber darf man nicht schlechte Prostituierte schämen? Also ich finde ja schon, ich meine, ich schäme ja nicht allgemein die Berufsgruppe.
Du weißt ja, der Regenbogen ist zum Teil auch jetzt Teil der Regenbogenfahne.
Das also heißt, der Regenschirm, meinst du?
Regenschirm, genau. Regenschirm ist Teil des Regenbogens. So muss man kann sich das eigentlich merken über Regen.
Außer man spricht Englisch, dann aber gar keine Chance mehr.
Weil auch Prostituierte nicht geschämt werden sollten.
Naja, aber also jetzt mal wirklich, jetzt ohne
Armut
Spaß.
Armut ist eine Sexualität.
Aber ohne Spaß, Thomas, kann man nicht schlechte Prostituierte dafür schämen, dass sie schlecht sind? Also ich meine, man will ja trotzdem noch irgendwie einen Qualitätsstandard sichern.
Das musst du wie du über meine Prostituierten redest, das musst du entscheiden.
Also ich habe auf jeden Fall mein Näslein geduscht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und es war trotzdem immer weiter, waren die Nebenhöhlen entzündet. Und ich dachte mir jetzt, es langt. Ich habe keine Lust mehr, immer so stuffy zu klingen. Mich zum HNO, der hat mich eine Sekunde angeschaut.
Du bist ja die ganze Zeit krank eigentlich. Also seit wir uns kennen, bist du eigentlich krank. Und in den letzten 2, 3 Jahren hat es nochmal starr. Nee, vorher auch schon. Vorher warst du ja noch kränker.
Ja,
da hattest du ja eine undiagnostizierte Glutenintoleranz. Das war ja noch viel schlimmer. Also schau mal Bilder an, von bevor wir uns kennengelernt haben. Ich habe es letztens gemacht.
Nee, tu es nicht. Also allen, die Zugriff haben zu diesen Bildern, tut es nicht. Lass es einfach.
Im Gegensatz zu dem, was auf den Fotos gezeigt wird, ist es kein Zuckerschlecken.
Auf jeden Fall.
Denn du warst ein ziemlicher Chubster.
Ich war ein Chubster. Ich war auch unglücklich. Ich war so dauergebläht. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um meine kranke Nase.
Aber um diese Krankheit geht es jetzt nicht. Kommen wir zu einer anderen Krankheit.
Ich bin bei einem total guten Hals-Nasen-Ohrenarzt in Köln jetzt. Und der hat mir dann in die Nase geschaut und hat gesagt, ja, Sie haben Heuschnupfen. Zack, jetzt kann man irgendwie auch im Dezember und im Januar so brutale Heuschnupfen-Episoden haben. Jetzt nehme ich ein Heuschnupfenmittel, geheilt.
Ich halte es da mit Dieter Nuhr. Ich sag, das ist alles Einbildung. Das gibt's gar nicht.
Ah, cool.
Ja. Ich gaslighte einfach eine ganze Generation.
Oh Gott,
ja, aber furchtbar. Also es gibt jetzt quasi keine Jahreszeiten mehr und dadurch... Man könnte ja auch denken, es gäbe weniger Krankheiten, aber es gibt jetzt einfach alle Krankheiten immer, oder wie?
Genau, also das Problem ist halt, ich meine, ich wusste ja, dass ich Heuschnupfen habe, aber eigentlich habe ich das erst im April, Mai und jetzt habe ich aber das immer phasenweise auch schon vorher Und ich kann ja nicht das ganze Jahr über so ein relativ aggressives Spray mir in die Nase donnern. Mhm. Deswegen muss ich jetzt so eine Desensibilisierung machen, wo man alle 6 Wochen eine Spritze kriegt. Und auch unter anderem deswegen bin ich oft beim Arzt, weil ich mir dort ein Spritzchen machen
Wie
lasse.
Wie oft würdest du sagen, bist du beim Arzt? Einmal die Woche?
Nein.
Zweimal die Woche?
Einmal im Monat bin ich beim Arzt.
Wirklich?
Ja.
Auf dein ganzes Leben verteilt, wenn du ab jetzt nie wieder zum Arzt gehst?
Und 200 Jahre alt werde. Also, ja. Ich bin bei weitem nicht so oft beim Arzt wie du beim Zahnarzt.
Das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Du bist ja jeden, ich glaube, jeden Dienstag bist du beim Arzt, beim Hautarzt.
Na, aber immer, da bin ich ja bei einer Kosmetikerin.
Dann beim, beim Frauenarzt.
Ja, da bin
noch.
Ich einmal im Jahr. Ich glaube, vielleicht habe ich auch einfach eine Affäre und sage immer, ich gehe zum Arzt.
Also du, das, ich werde ja oft gefragt, was macht eigentlich die Hazel den ganzen Tag?
Mhm.
Weil du ja zur Zeit zum Beispiel nicht auf Tour bist und ja auch jetzt nicht die ganze Zeit drehst. Also entweder drehen oder durchdrehen.
Ich drehe schon halt eine Runde zu meinen Ärzten.
Genau, und ich sage immer, ja, entweder du bist beim Friseur / Kosmetiker oder beim Arzt. Es gibt eigentlich nichts anderes.
Ja, ist
das
doch cool.
Das ist eigentlich deine einzige Beschäftigung.
Ist doch ein cooles Leben.
Ja.
La Cranke Vita. Ich bin nicht so oft beim Arzt. Also hier werden wirklich Fakten verdreht. Plus Frauen müssen...
Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die sagen...
Hallo Hazel, hier spricht dein Gewissen. Bist du heute fit?
Thomas hat wieder sein Jingleboard neu bestückt. Der Köcher ist gefüllt.
Wer war das?
Matze Hilscher.
Ja, genau. Ja, dann war Januar, ich war in New York. Ich dachte, ich wollte eigentlich gar nicht in die USA, aber dann dachte ich, ich nutze jetzt diese Pause noch, um ein bisschen zu entspannen. Hat auch nicht so richtig gut funktioniert, weil ich dort sehr viele Programmpunkte hatte.
Die du dir aber komplett selber aufgebürdet hast. Also es
ja,
war nicht
aber
so.
Man fliegt halt nicht nach New York, um zu chillen. Also New York ist halt kein Strand.
Ja, es sind nicht die Malediven, das stimmt.
Genau, ja. Und ich finde so, also ich gehe nicht irgendwo hin wegen Natur. Also wegen Natur, ich meine, gut, in Köln muss man schon ein bisschen fahren, aber um jetzt unter einem Baum zu liegen oder so, da kann ich auch.
Also Natur, ich habe Natur verstanden. Entschuldigung.
Ja, wenn du irgendwas falsch verstehst, dafür bin ich nicht verantwortlich.
Nee, aber ich würde schon sagen, also ich würde auf jeden Fall mal so für so natürliche Phänomene irgendwo hinreisen. So die Geysire.
Es gibt ja so Leute,
Island.
Die dann irgendwo hinfliegen, um zu klettern oder so. Ich weiß nicht, das ist nicht so.
Nee,
klettern
das
kann
muss
ich auch
sein.
Zu Hause.
Also klettern kannst du auch zu Hause nicht, würde ich sagen, weil
genau.
Das machst du ja sowieso nicht gerne. Und dann warst du in New York und du hast ein richtig geiles Video gedreht. Vor allem finde ich es halt geil, dass du das alles selber, also wie machst du das überhaupt? Du gehst dann da hin, filmst dich selber. Wie ist es nicht unangenehm für dich? Ich finde das so wahnsinnig unangenehm, mich selber zu filmen.
Was heißt, wie ist das nicht unangenehm?
Es ist trotzdem unangenehm, aber es sieht nicht so aus, oder wie?
Ich denke, also ich bin ja beschäftigt mit Filmen, keine Ahnung. Ich denke jetzt auch nicht gerade die ganze Zeit, oh, es ist unangenehm, den Podcast aufzunehmen, sondern also ich muss halt während, also es ist halt Arbeit einfach.
Aber wenn Leute dich dann sehen und sehen, ah, der filmt sich gerade selber, hast du dann nicht so ein Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen?
Ja, wenn du auf der Bühne stehst und dich 2000 Leute anschauen, denkst du dann auch nicht, oh Mist, jetzt schauen mich 2000 Leute an. Wie bin ich denn hier reingeraten? So ein Blödsinn aber
was für
auch.
Eine Verstrickung von seltsamen ja. Ereignissen. Ja, okay, nee, dann also haben wir da einfach, ja, vielleicht bist du bist aber auch einfach besser mit Kameras. Ich glaube, ich bin so offensichtlich nicht gut an der Kamera, dass ich dann immer denke, die Leute sind mir auf der Schliche und merken, dass ich das eigentlich nicht so gut kann.
Nee, also ich glaube, für mich ist das vielleicht kein großer Unterschied, ob ich das Publikum sehe oder nicht sehe, kann man es vielleicht so sagen.
Mhm. Also du brauchst dieses direkte Feedback und ich brauche das ja extrem.
Genau. Also das würde mich ja wahnsinnig machen. Du gehst ja auf eine Bühne und laberst einfach drauf los. Also wirklich literally ohne Sinn und Verstand.
Wie so ein Ballon, den man loslässt.
Oder du fährst auf eine Messe und weißt gar nicht, was du dort drehen wirst und fährst halt einfach mal hin. Wir kaufen irgendwie Maske, Schnitt, Kamera, alles Mögliche ein im Vorfeld. Und ich denke mir immer so, überleg dir doch irgendwie wenigstens drei Sätze, die du da sagst. Oder was soll da passieren? Und dann immer, ja, das passt schon, das passt.
Das ist das geringste Problem.
Das ist das geringste Problem. Also ich glaube, da sind wir halt einfach ein bisschen verschieden, was das anbelangt. Aber klar, also deshalb finde ich es ja auch immer gut, eine kleine Kamera zu haben, weil eine große Kamera sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also wenn du halt in einem Restaurant bist und irgendwie erstmal eine fette Kamera aufbaust, natürlich kommen dann die Leute und stellen Fragen.
Aber es ist auch so ein bisschen so ein Dad-Ding, glaube ich. Also ich glaube so, du bist ja schon, also gut, ich meine, du bist Vater, auch auf dem Papier, aber du bist eh schon, auch bevor du ein Kind hattest.
Du hast mich zum Vater gemacht.
Oh Gott, stimmt. Ja. Da wurden drei Leute geboren in diesem Kreis. Das finde ich immer so unangenehm, wenn Leute so über die Geburt des Vaters sprechen und denken sich so, das hat nichts mit deiner Geburt zu tun. Also der Dude hat jetzt einfach seltener eine Bierflasche in der Hand. Aber du warst ja schon, bevor wir ein Kind hatten, warst du so ein bisschen so papamäßig, dass du dann so dachtest, jetzt passiert was Besonderes, da muss ich mal die gute Kamera rausholen und dann so dubi-dubi, hitch-quatsch-quatsch, guckt mal alle her. Das ist ja auch sowas, was so total unangenehm ist. Würdest du sagen, Väter sind einfach besser darin, unangenehme Situationen zu erzeugen und sie dann auch so richtig so auszubaden?
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Weil ich habe manchmal auch das Gefühl in der Interaktion mit unserer Tochter, dass du so richtig so unangenehme Situationen erzeugst und also sie auch so piesackst. Und ich denke mir so, boah, nerv sie doch nicht. Dann nervt sie dich nur zurück und du feierst das dann so voll, wenn du sie nervst und sie dich dann zurücknervt.
Ja, man könnte es vielleicht so sagen, dass ich glaube, wahrscheinlich ist es oft so, also man muss da ja eh mal schauen, dass man quasi rein deskriptiv redet und nicht normativ. Also so, dass man quasi nur beschreibt, was ist, aber nicht, dass es so sein muss, wenn es um dieses Väter sind so, Mütter sind so geht, weil es könnte natürlich auch genau umgekehrt sein. Also ich sage einfach nur, wie es meistens ist. Aber ich glaube, meistens ist es so, dass ein Teil der Eltern quasi das Seil ist, auf dem das Kind balanciert. Und der andere Teil der Eltern ist das Netz, das das Kind zur Not auffängt. Mhm. Und wahrscheinlich ist es oft so, dass die Mutter, ergibt ja auch Sinn, wegen Körperlichkeit, Nahrung, geboren, genau, der Busen der Mutter, der Schlafebusen der Mutter ist schön weich, da fällt das Kind dann rein. Nee, dass quasi die Mutter wahrscheinlich
vom Schweiße benetzt.
eher sozusagen schaut, dass halt die Rahmenbedingungen stimmen.
Die Langeweile.
Und der Vater ist wahrscheinlich meistens eher so der dann, also ist ja auch so, dass zum Beispiel die Kinder ganz oft, wenn sie mit dem Vater was machen, abenteuerlustig sind und wenn sie mit der Mutter was machen, wollen sie kuscheln oder so. Und ich glaube, der Vater ist dann halt so der dann so ein bisschen die Kinder fordert auf der einen Seite, aber dadurch ihnen natürlich auch zeigt, pass mal auf, also hier drin, in diesen vier Wänden bist du der Star, aber da draußen gibt's 8 Milliarden Menschen, denen das scheißegal ist. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Mütterding und ich glaube, deswegen fällt es auch vielen Müttern sehr schwer, im Arbeitsmarkt zu bestehen, dass Mütter ihre eigenen Kinder so wichtig sind, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass entweder anderen Leuten das eigene Kind total egal ist. Also wie diese Mütter, die einem die ganze Zeit Fotos von ihren Kindern zeigen und es ist einem einfach wurscht, wie das Kind aussieht.
So nah an den Augen, dass man nicht mal scharf stellen kann mit der Pupille.
Und sie können sich auch nicht vorstellen, dass andere Leute entweder kein Kind wollen oder sogar, dass anderen Leuten ihr eigenes Kind weniger wichtig ist als das eigene Kind. Also Mütter kommen gerne zum Beispiel in oder es gibt bestimmte Leute, ich darf jetzt nicht so, also es hat nichts so viel mit männlich-weiblich zu tun, aber es ist wahrscheinlich einfach so eine Art Veranlagung. Leute, die dann halt in die Arbeit gehen und in einem professionellen Umfeld quasi erstmal erzählen, was ist denn jetzt am Wochenende wieder alles mit der Kleinen passiert und so weiter. Und das hat einfach nichts miteinander zu tun. Also Arbeit ist halt immer zum einen Modern Warfare, also Krieg. Also es ist immer ich gegen dich. Also leider.
Das wär auch krass, wenn es im echten Krieg so wäre, dass dann so ein Staatsherr so sagt, so, ja, also heute müssen wir mal ein bisschen chilliger Krieg machen, weil ich habe letzte Nacht echt nicht gut geschlafen. Also meine Kleine, die kriegt einen Zahn und sie hat voll die krasse Durchfallattacke gehabt.
Genau. Oder wenn Mannschaften gegeneinander spielen und in irgendeinem Finale sind, ist es ja auch wurscht, wie die Anreise war. Also es kann sein, bei den einen hatte der Bus einen Platten oder der Flieger ist ausgefallen oder was. Es ist scheißegal. Du musst dann halt einfach spielen.
Ja, also und leider hat Thomas Müller den Elfmeter verschossen, weil im Reisebus hierhin war sein Kopfhörer kaputt und er konnte dann den entscheidenden Song von Encanto nicht hören. Das hat ihn echt einfach richtig abgefuckt.
Und Arbeit ist auf der einen Seite immer Modern Warfare und auf der anderen Seite aber auch immer hat immer was Spielhaftes, gerade in der Entertainment-Welt. Also es darf ja eigentlich nie um irgendwas gehen. Sobald du mit dem Rücken zur Wand stehst und irgendwas brauchst in der Entertainment-Welt, hast du eigentlich schon verloren. Ja, also wenn du quasi rumläufst und sagst, bitte, bitte, bitte Leute, kommt zu meiner Show oder schaut mein Video oder so, dann hast du eigentlich schon verloren.
Und wie passt es jetzt damit zusammen, dass Väter so gerne so dieses Peinliche auch kreieren? Also zum Beispiel Dad-Jokes sind ja immer Witze, die eigentlich nicht wirklich gut sind, wo man dann gegen seinen eigenen Willen drüber lachen muss. Und der Dad-Bod ist ja jetzt auch nicht ein Körper, der unbedingt geil aussieht, aber keine Mutter würde ja sagen, ja, ich habe ein Mom-Bod.
Ich glaube, die Vaterrolle, vielleicht kann man so sagen, weil es ist wirklich nicht, es hängt quasi nicht mit der Biologie des Vaters zusammen, aber die Vaterrolle genauso wie eine Chefrolle ist, ein guter Wetzstein zu sein, an dem man sich abarbeiten kann. Und das ist auch dieses Cringige.
Also so, auch so ein bisschen zu dämlich, um gefährlich zu wirken.
Wenn du mich so wahrnimmst.
Nein, aber also es ist doch schon so, also man will sich ja schon auch klar von dieser Großvatergeneration distanzieren, wo es dann hieß, was, du hast nur eine 2+, jetzt knallt die Gürtelschnalle.
Was, du isst einen Salat, bist du schwul? So.
Ja, nein, noch viel krasser. Ja. Du isst einen Salat, hier, ich verprügel dich.
Boah, ich habe letztens eine Doku angeschaut über Shaquille O'Neal. Ich schaue ja zurzeit total viel Sportdokus. Und
das ist halt, um die wenigen Lücken zwischen den eigentlichen Sportevents noch zu füllen.
Genau. damit das nächste Sportevent wieder mehr Spaß macht.
Die Konter-Doku.
Und Shaquille O'Neal wurde irgendwie extrem viel von seinem Ziehvater, das war nicht mal sein biologischer Vater, geschlagen. Und hat es sogar, ich glaube, als er in so eine Art Basketball Hall of Fame aufgenommen wurde, hat er darüber geredet und immer auf so eine spielhafte Art. Und ich fand das total weird.
Also so fast schon positiv, oder was?
Also er hat so gesagt, ich hatte zwei Väter, dann sagt er halt den Namen von seinem Ziehvater. Und manchmal kam noch Mr. Belt. Und das war so der Gürtel. Und wenn der kam, dann wurde es irgendwie unangenehm.
Oh Gott, das klingt wie so eine Figur aus South Park oder so. Ah, Mr. Belt!
Und das hat er nicht nur erzählt so nach dem Motto, ja, das war halt so, sondern sogar so, ja, das und deswegen bin ich jetzt so erfolgreich, wie ich bin.
Oh Gott.
Also richtig krass.
Fürchterlich.
Nee, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Frage beantwortet, aber ich glaube, dass quasi ein Elternteil fordert wahrscheinlich eher und ein anderes Elternteil schafft wahrscheinlich Geborgenheit. Wahrscheinlich ist es immer ein bisschen so, dass man sich diese Rollen so sucht. Und wahrscheinlich ist es meistens so, dass der Vater eher fordert. Also bei meinem Vater war es extrem so. Wenn ich mit einer 1- nach Hause kam, hat er gesagt, Junge, da ist noch Raum für Verbesserung. Also ohne Scheiß. So, das war einfach immer, es war quasi, der hat mich kein einziges Mal gelobt in meiner kompletten Kindheit. Also es ist auch was ich auf jeden Fall anders machen werde, was ich auch nicht gut finde in der
sonst wird dein Kind noch Podcaster.
In der Extremität, ja. Aber es ist einfach so, es war immer so dieses nach dem Motto, ah was, das kannst du? Ja, und warum machst du es nicht nochmal oder warum kannst du es nicht noch besser oder so? Also es war immer so dieses Anstacheln. Und natürlich ist es nicht cool irgendwie. Und auch nicht gut. Und ich glaube auch nicht, dass man das machen muss, um irgendwie Kinder zu pushen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich über eine lange Zeit die Vaterrolle war oder das Vatersein über eine lange Zeit auch Antagonist sein bedeutet hat.
Genau,
und Antagonisten sind halt wahrscheinlich ein bisschen cringy.
Ihr habt's gehört, liebe Antagonisten, ihr seid vielleicht ein bisschen cringy. Aber meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn du nicht gerade als Vater agierst und auch eigentlich nicht als solcher erkannt wirst, bist du halt sehr gut darin, so wahnsinnig unangenehme Situationen nicht nur auszuhalten, sondern zu kreieren und dann auszuhalten. Und zwar zu so einem Level, wo es dann für die Leute gar nicht mehr so wirkt, als wäre es unangenehm. Weil du das mit so einer Selbstverständlichkeit machst.
Was ist das für ein komisches, vergiftetes Kompliment?
Das ist kein vergiftetes Kompliment. Das ist einfach nur so. Ich habe mir halt das Video von dir in New York angeschaut und dachte mir, boah, wie krass. Also er hat es einfach durchgezogen. Also ich finde es schon so, ich finde ja vor der Kamera sein schon unangenehm, aber hinter der Kamera sein, während man dann den leeren Raum scharf stellt und sich selber dann filmt, ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen.
Na, für mich ist es Genuss. Ich kann mir auch nichts Unangenehmeres vorstellen, als zu irgendwelchen Parteitagen zu gehen und nur zu stören.
Ja, das ist auch unangenehm. Also es ist wirklich unangenehm. Es ist halt immer so noch ein Ticken weniger unangenehm, als Alice Weidel zu sein, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Dann hatten wir extrem viel Stress mit der Arbeit, weil wir auch die Pause nutzen wollten, um zum Beispiel unseren Online-Shop umzuziehen im Januar, Februar. Das hat viel länger gedauert und war viel aufwendiger als geplant, weil auf einmal auch wieder wir mehr Verantwortung übernehmen mussten mit so Sachen wie Impressum schreiben, AGBs schreiben, Datenschutzerklärung schreiben. unserem Anwalt ist irgendwie aufgefallen, dass es gar nicht möglich ist, eine 100%ig saubere Datenschutzerklärung für Shopify zu schreiben.
Ah, wirklich? Warum nicht?
Weil Shopify die Daten irgendwie nach Kanada weitergibt und von da werden sie in die USA weiterverkauft und so weiter. Und ich meine, Shopify, also alle YouTuber benutzen Shopify und auch noch sehr viele andere Leute, also Rezo, Knossi, Montana Black und so, die benutzen alle Shopify. Also es kann gar nicht sein, das wird auch wahrscheinlich demnächst irgendwie ein bisschen geändert oder so. Aber es ist auch lustig, dass man halt einen Anwalt drauf ansetzt zu sagen, check mal das und gib mir mal was dann 100% sicher ist. Und dann sagt er, ja, also das geht gar nicht.
Der klickt ein bisschen wie dein Zahnarzt, der dir da einfach so lucy-goosy einen Schneidezahn rausflexen will.
Ja, also das war sehr aufwendig. Dann habe ich in einer Woche mal 4 Arbeitsverträge geschrieben, also einen Arbeitsvertrag verlängert und 3 Leute neu eingestellt, musste mich sehr viel mit Arbeitsrecht auseinandersetzen.
Mir fällt gerade auf, also es ist total essentiell, dass wir diesen Podcast haben, weil ich sonst überhaupt keine Plattform habe, wo ich erfahre, was wir beruflich alles so machen. Also auf dem Papier bin ich ja genauso sehr Geschäftsführer wie du, aber also...
In echt ist das...
Die Ente der Woche.
Was war das denn?
Ich mach's nochmal.
Die Ente der Woche.
Gatschka.
Ja, es ist ein Hörerlebnis.
Wie sollen wir die Leute eigentlich nennen? Wie heißen die? Die Erlebis.
Die Community muss sich selber einen Namen geben. Wir haben ja schon bei den Nofis gesagt, das ist der bescheuerste Name, den es gibt. Und der hat sich durchgesetzt.
Und sie dachten, bescheuerster Name ever? Did somebody say me? Ding, 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 ding.
Ja, also man unterschätzt ja auch, wie wenig man das von oben heraus so steuern kann. Also du wurdest ja auch, glaube ich, bei Matze Hilscher letztens gefragt, so, ja, wie schafft man es, einerseits ein Markenzeichen zu haben und andererseits multidimensional wahrgenommen zu werden? Und es gibt keine Antwort auf diese Frage. Also es ist einfach so, ja, ich zieh mir eine Hose an und...
und hoffe es best. Ich hoffe es best.
Zieh mir eine Hose an, putz die Zähne und hoffe das Beste, ja. Viel komplizierter wird's nicht. Ja, dann ist ja noch das Schlimmste passiert, das haben wir noch gar nicht besprochen. Unsere Kita hat dicht gemacht. Also es ist ja so stressig. Ich will jetzt gar nicht zu viel über das Kind reden, weil wir haben ja noch eine extra Folge. Wir bringen ja heute 2 Folgen raus, wo wir nur über Family und Kind reden und darüber, wie wir es geschafft haben, dass das Kind durchschläft. Also wie Hazel es geschafft hat. Ich habe da...
Naja, am letzten Endes hat es das Kind geschafft.
Ja, letzten Endes hat es das Kind
geschafft. Ich habe es halt mit harten Waffen dazu gezogen.
Und unsere Kita hat von jetzt auf morgen einen Tag vor dem Covershoot für diesen Podcast hier, hat die Kita...
Ein übrigens sensationelles Cover.
Ja, supergeil. Wie heißt sie? Marina Weigel?
Mhm.
Die hat das Cover gemacht.
Marina, wie sie sagt.
Also die und der Moritz von 7-1. Und Stylistin war die Jenny. Also waren einige Leute an dem Cover
beteiligt. Du hast die Anja noch vergessen an der Nebelmaschine.
Anja an der Nebelmaschine, jetzt schon Kult natürlich.
Ja, wirklich jetzt schon Kult.
Ja, und unsere Kita ist aus ich möchte sagen, gesundheitlichen Gründen, also die Erzieherin hat Probleme gesundheitlicher Art, musste sie von jetzt auf gleich zumachen.
Und zwar wirklich von jetzt auf gleich. Ja, also es war so, furchtbar. Kind abgeholt, 4 Stunden später kommt die E-Mail, Kita ist ab jetzt zu.
Und es ist so schwer, das Kind dazu zu bringen, zur Kita zu gehen und dann vor allem auch in unserem Fall gerne dorthin zu gehen. Und es war so hart, danach zu erleben, dass unser Kind die Kita wirklich vermisst. Also, dass sie zum Beispiel, dort ist immer ein Eichhörnchen gewesen, was sie immer gefüttert haben. Also, es ist halt draußen rumgesprungen, also ein freies Eichhörnchen, zwar jetzt nicht in einem Käfig oder so, der Emil. Und sie hat dann zu Hause immer Nüsse gesammelt für den Emil.
Und wollte sie dann in die Kita mitbringen.
Man konnte dann halt nicht sagen, ja, also du wirst diesen Emil jetzt sehr lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und das hat dann halt so gezeigt, dass sie halt natürlich nicht nur das Eichhörnchen, sondern die ganze Situation, ihre ganzen Freundinnen, die sie dort kennengelernt hat und so vermisst. Und diese Kinder mussten jetzt alle auf andere Kitas verteilt werden. Wir haben zum Glück sehr relativ schnell einen Kita-Platz gefunden, aber trotzdem
7 Wochen
überbrücken müssen, was und nur geklappt hat, weil Hazel zufällig nicht auf Tour war in der Zeit.
Und dann kommt ja jetzt noch dazu, also es ist ja dann nicht so, du hast jetzt einen neuen Kita-Platz, dann mussten gar nicht erst den Motor vom Auto ausschalten, schmeißt das Kind einfach raus und es geht jetzt in die Kita. Das sind ja dann nochmal 3-4 Wochen, wo du dann da sitzt mit dem Kind und eine Eingewöhnung machst und dann so total unangenehm auf so winzigen Stühlen alle Leute singst. Mhm. Also wir sind eigentlich noch nicht so ganz aus dem Sturm raus, aber ich möchte sagen, dafür, wie schlimm das jetzt alles war, haben wir es ganz gut gemacht. Was würdest du sagen, Thomas?
Jetzt so pauschal oder wie?
So, also ich finde, dass es uns schon mal objektiv besser ging und wir uns trotzdem subjektiv schlechter gefühlt haben.
Ja, ich meine, man muss auch sagen, wir haben ein immer größeres Team, was auch viel Arbeit auffängt. Also das ist mittlerweile halt wirklich auch eine Teamleistung. Also
natürlich hat es nicht geholfen, dass die eine Person, die immer babysitten kann, wenn wir nachmittags was drehen, dass die dann 4 Wochen in Mexiko war. Das war jetzt nicht unbedingt förderlich in dem Zeitraum.
Naja, für ihren Tequila-Konsum war es auf jeden Fall.
Ihr habt keine Kita.
Apropos.
Darf ich Ihnen unsere Speisekarte überreichen?
Was ist denn dein Ernährungs- oder Essenstipp der Woche?
Also ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme, aber ich glaube, ich möchte eine Panini-Presse kaufen.
Wirklich?
Ja.
Warum das denn?
Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das unser Leben ein bisschen verändern könnte, snacktechnisch.
Aber ist das nicht einfach nur eine Maschine, die Käse zum Schmelzen bringt?
Ja, ich würde ja da nicht unbedingt Käse reintun. Man kann ja alles Mögliche da drin machen. Also man kann ja auch gegrillte Tomaten, man kann auch süße Sachen da drin machen, man kann ja sogar Waffeln damit machen. Aber ich habe neulich einer Freundin vorgestern ein Foto geschickt von einem Sandwich, was ich gegessen habe. Und hat sie gesagt, boah geil, habt ihr eine Panini-Presse? Und dann habe ich gedacht, nee, haben wir nicht. Aber wieso eigentlich nicht?
Mhm.
Das steht bei mir gerade so an.
Aber so eins, also wie ein Waffeleisen? Oder sowas, wo man in der Pfanne so ein schweres Ding auf die...
Nee, nicht mit dem schweren Ding. Also ich will schon mit so einem Griff, den man dann so nach vorne zieht und dann ist es zu und dann piepst es oder ändert die Farbe, wenn man es wieder aufmachen soll.
Okay.
Wie fändest du das? Das ist doch genau dein Ding.
Ist mir zu 100% egal.
Oh,
also
schade.
Wenn gerne.
Nee, aber das trübt jetzt tatsächlich meine Euphorie, was
das
angeht.
Also natürlich
so
kann man damit bestimmt viel machen, aber... Dann ist halt noch ein Gerät mehr, was Staub fängt und rumsteht und kaputt gehen kann. Und kaputt gehen wird.
Ja, und auch Staub fangen wird. Ja. Stimmt. Und vorher noch so nach ranzigem Fett riechen wird, weil ich es wahrscheinlich nicht gut genug
apropos
putze.
Kaputt gehen wird, was ist eigentlich mit den ganzen Baustellen? Es wird überall gehämmert, gebohrt, genagelt.
Außer
bei uns
auf der Baustelle. Also hier, wir wohnen in einer Wohnung und unser Studio ist auch hier gerade, wo, wie viele Leute wohnen hier? Keine Ahnung, so 10 Parteien ungefähr.
In diesem Haus, oder wie?
Ja. Also mit dem nebendran sind es wahrscheinlich 15, weil das ist so ein Ding, wo dann immer überall gebaut wird und man hört es eh die ganze Zeit. Und es ist kein Tag vergangen in diesen 3 Monaten, seit unser alter Podcast aufgehört hat, dass nicht gebaut wurde. Also, und zwar die absurdesten Dinge. Also jetzt ist plötzlich dann einfach bei dem Nachbarn unten dran, sind so Marmortafeln von der Tür runtergefallen mit einem lauten Knall. Und der gestörteste Handwerker aller Zeiten hat es wieder... noch nicht mal fertig, aber so zu einem Viertel jetzt wieder zurück montiert. Der hat so laut geschimpft, dass unsere Tochter angefangen hat, Scheißdreck zu sagen, weil der so laut Scheißdreck gesagt hat, dass man es in der Wohnung gehört hat. Und dann hat sie gesagt, Scheißdreck.
Ah, Mist. Ja, wir hatten doch auch, glaube ich, 2 Wasserrohrbrüche gleichzeitig. Also nebendran und oben drüber.
Ja, genau. Auch eine sehr unangenehme Kombination.
Ich glaube, dass wahrscheinlich die Handwerker auch weniger zuverlässig sind, was die Arbeitszeiten anbelangt, oder? Und die man kriegt, die muss man dann halt nehmen. Die sind wahrscheinlich auch mega gestresst. Also ich glaube, das ist so ein Problem, was sich so hochschaukelt. Ich habe auch heute erst gelesen, dass im Bau, ich glaube, 4% Inflation jetzt nochmal ist.
Echt? Also einfach auf die Arbeitskraft selber?
Genau, also so im Durchschnitt, was ja immer schon bedeutet, dass es dann grundsätzlich viel teurer nochmal geworden ist.
Ja, und bei uns auf der Baustelle in Hessen, wo wir eigentlich seit 1,5 Jahren leben sollten, ich glaube, irgendwann werden dann mal die Fenster geliefert. Man darf es hoffen. Wir haben eigentlich keine Fortschritte bis jetzt dort, oder? Mhm. Also man hat so das Gefühl, langsam geht's wieder los. Es fängt der Frühling an, jetzt kann man wieder arbeiten. Ich habe auch jetzt so eine 3D-Animation gekriegt vom Haus, wo ich immer so durchfahre. Ich kann die App nur nicht so gut bedienen. Das heißt, man ist dann manchmal so im Flur und dann so plötzlich komplett unverhofft fliegt man so 40 Meter in die Höhe. Und
wie bei diesen alten Computerspielen, wenn man so zwischen dem Schreibtisch und der Wand so gefangen ist, mit dem einen Arm so in der Wand drin, das war so ein Glitch.
Genau, aber ich finde das ganze Bauwesen ist ein einziger Glitch. Also auch dort gab es Geschichten, wo ich echt so denke, wieso erleben wir immer so viel? Also einerseits denke ich immer, wieso erleben wir so viel? Andererseits bin ich dann immer froh, das ist ja Content. Mhm. Jetzt war aber die Pause, die Podcast-Pause, hat mir schmerzhaft aufgezeigt, wie wichtig es für mich ist, diese fürchterlichen Dinge, die passieren, in Content zu verwandeln. Weil wenn du keinen Podcast, also das ist jetzt sehr, sehr, sehr spezifisches Problem. Aber wenn du keinen Podcast hast und dir passiert was Doofes, dann ist dir einfach was Doofes passiert. Aber wenn du einen Podcast hast und dir passiert was Doofes, dann hast du immerhin eine gute Geschichte. Und zum Beispiel unser Dachdecker, was war da genau? Der hatte irgendwie einen Burnout. Ist ja an sich, tut mir ja total leid. Dann hat er gesagt, dann haben wir gefragt, ja, kommen Sie dann irgendwann wieder zur Arbeit? Dann hat er gesagt, ja, aber meine Frau ist gestorben. Dann haben wir gesagt, oh Gott, das ist ja fürchterlich, dann nehmen Sie sich bitte alle Zeit, die Sie brauchen. Eine Woche später wird er in der Stadt gesichtet. Wen hat er bei sich an der Hand? Seine Frau. Schon mal erstmal natürlich eine super Geschichte, also man freut sich für ihn, wow, wo ist die lokale Presse, die Frau ist endlich wieder da, dann haben wir gemerkt, ja gut, der hatte einfach keinen Bock, also der will irgendwie, der kann oder will nicht arbeiten, seine Frau ist gar nicht tot, ist irgendwie eine komische Ausrede, weil es ja relativ schwer ist, das so für Jahre lang so durchzuziehen und dann war er monatelang nicht da. Und dann war er plötzlich wieder da, ohne sich angemeldet zu haben und hat, ohne die neuen Baupläne anzuschauen, einfach Schindeln an eine Stelle vom Dach getan, wo wir eigentlich Aluminiumplatten haben wollten.
Er hat doch, glaube ich, über Nacht.
Genau, er ist dann irgendwie so Samstagnacht ist er gekommen und hat so Schindeln mitgebracht. Und dann hat der Architekt gesagt, ja, tut mir leid, ich habe das gar nicht gemerkt, weil das hat er nachts gemacht. Da war ich nicht auf der Baustelle. Also dafür musst du dich jetzt wirklich nicht entschuldigen. Das kann ja niemand, da kann ja niemand mit rechnen, dass jetzt eher die Bauarbeiter noch anfangen, irgendwas zu machen, was sie nicht sollen. Und dann hatten wir irgendwie die Wahl, sollen wir das jetzt auf seine Kosten, also auf die Kosten des Dachdeckers wieder wegmachen lassen und das andere dran machen oder lassen wir es einfach, dann passt es halt nicht so wirklich. Aber ich finde mittlerweile, was man hat, das hat man. Mhm. Also wir wohnen jetzt halt einfach in so einem total kuriosen Flickenteppich irgendwann.
Ja, und wir mussten ihm noch nicht den vollen Preis zahlen, was bei den Kosten, die das Haus mittlerweile verursacht hat, auch von Vorteil ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt vernachlässigbar, aber es eh.
Nee, ich bin auch froh um alles, um jede Schindel, die ich nicht bezahlen muss. Ja,
also falls ihr noch Schindeln zu Hause habt, schickt mal rüber. Uns ist auch die Farbe egal.
Ja, nee, also das...
Freust du dich denn noch auf das Haus?
Ja, schon. Ich freue mich auch vor allem darauf, dass Beruf und Privat stärker getrennt wird. Mhm. Also das war jetzt auch so ein bisschen... nicht ein Problem, aber ein Thema auf jeden Fall, dass man halt irgendwie dadurch, dass unsere Firma immer größer wird, einfach klarer machen muss, pass auf, wir machen Geschäftsgespräche nicht mehr an unserem Essenstisch zum Beispiel. Mhm. Oder wenn wir zu Hause sind, dann möchte auch mal unsere Tochter vielleicht nackt rumspringen oder ich möchte nackt rumspringen oder was weiß ich.
Oder ich möchte, dass du nackt rumspringst.
Genau, und dass man quasi, auch wenn wir Studio und Gästewohnung und Büro und unsere Privatwohnung alles in einem Gebäude haben, dass man trotzdem sagt, hey, da wo wir schlafen und wo wir essen und wo unser Wohnzimmer ist und wo unser Baby ist, das ist einfach unser Bereich, also dass man es klarer trennt. Und das ist leider die Kehrseite der Medaille, da habe ich auch mit Matze Hiescher viel drüber geredet, weil der in einer ähnlichen Situation war, also der war ja, hat ja auch eine Firma aufgebaut und hat sich dann von der Position der Geschäftsführung getrennt. Also, hat
also der war, ist Mitbegründer von Viel Vergnügen.
Mit Vergnügen, genau. Und und war dann Geschäftsführer und wollte dann irgendwann nicht mehr Geschäftsführer sein und der hat mir halt sehr ernüchternde Sachen über diese Position erzählt. Also dass es eigentlich mit Kreativität nicht viel zu tun hat, weil du Klarheit zeigen musst, vorleben musst, verfügbar sein musst, fast 24/7. Und weil er auch ganz klar gesagt hat, also Mitarbeiterinnen und Freundinnen sind eigentlich nicht nur nicht dasselbe, sondern das beißt sich sogar auf eine Art ein bisschen.
Also du kannst halt nicht der coole Onkel und der strenge Vater gleichzeitig sein.
Und bei uns ist es halt so, also die Viel Spaß GmbH war ja früher einfach nur quasi, ich sehe es immer so ein bisschen so wie so Suicide Squad oder so ein Söldnertrupp im Kino, weißt du so, es gibt dann immer so einen Sprengmeister und so.
Oder Ocean's alten, 11.
Genau, Ocean's 11, so einen alten Veteran und so, und es ist immer so, ich stelle ein Team zusammen.
Und dann immer so,
ich will noch
das ist Jacinta, sie hat eine Beweglichkeit von 400%.
Ich will noch ein letztes Ding durchziehen und so. Und das ist einfach so, es war immer so eine Gruppe von Freunden, die einfach gewachsen ist. Und mittlerweile zeigt sich halt, wir haben jetzt zum Beispiel auch zum ersten Mal eine Praktikantin, die mega, mega cool ist. Wir sind super happy mit ihr. Aber ich meine, dadurch zeigt sich halt einfach schon, dass wahrscheinlich mehr Umbruchdurchlauf sein wird in Zukunft, weil die Firma einfach größer wird. Und dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich vielleicht nicht immer nur, also man wird sich auch häufiger trennen von Parteien und vielleicht auch nicht immer im Guten oder vielleicht muss auch irgendwann halt ganz klar kommuniziert werden, was war jetzt wessen Leistung, wem gehört was und so weiter und so fort. Vor allem, weil es bei uns ja meistens auch dann immer um sehr, sehr viel geht. Und da sind einfach klare Regeln wichtig und Regelmäßigkeit. Zum Beispiel Firmentreffen, auch Regeln im Studio, was sollte man machen, was sollte man nicht machen, Mitarbeitergespräche und so weiter und so fort. Auch sowas, wir haben jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin nur für Mitarbeiterinnen, also ja, die dann nur Buchhaltung und Human Resources und sowas macht. Also die, falls es mal sowas gibt wie Mobbing in der GmbH oder was weiß ich was, oder falls es irgendeine Form von Problem gibt, mit dem wir auch überfordert sind. Wir lernen ja auch noch als Chefs. Wir sind ja wahnsinnig junge Chefs.
Und grundsätzlich hilft es natürlich auch, wenn der Chef auch quasi, also wenn man mit dem Chef auch reden kann, ohne dass er der Chef ist gerade. Also wenn man über den Chef reden kann mit einer neutralen Person, die das dann an den Chef weiterleitet. Das ist einfach total essentiell.
Genau,
es ist
wie eine Pufferrolle. Aber das ist halt so, Ich vergleiche so ein bisschen mit, stell dir vor, du wohnst in einer WG mit 2 Leuten und du wohnst in einer WG mit 20 Leuten.
Oh Gott.
Du brauchst halt, bei einer WG mit 2 Leuten geht's vielleicht noch, dass man sagt, wer Bock hat, kann spülen oder
also
so.
Also das hier ist mein Joghurt, aber wenn ihr möchtet, ich gehe auch noch zum Markt, möchte jemand ein Brot?
Ja, du hast ja selten in sowas gelebt. Du hast ja mal in sowas gelebt, aber nicht
das,
so oft.
Nee, das war schon
Das war immer
schräg
eine Vollkatastrophe, deine Wohnsituation immer mit irgendwelchen Alkoholikern.
Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat hauptberuflich Marder aus Dächern entfernt. Den könnte man jetzt eigentlich fragen.
Ja, aber ich habe ja, weiß nicht, 10 Jahre in WGs gelebt und das ist immer, ja, keine Ahnung. Das waren zum Teil so WGs, wenn du ein sauberes Glas wolltest, musstest du erstmal spülen.
Musstest du dir erstmal ein Glas kaufen gehen.
Ja, aber wirklich. Also es war so krass.
Hast du dann auch so Sachen in deinem Zimmer gehortet?
Ja, nee, ich habe dann schon immer versucht, irgendwie zu vermitteln. Und ich habe auch tatsächlich sehr gerne gespült. Tue ich ja eigentlich immer noch. Also ich bin dann immer morgens in die Küche und habe erstmal gespült, halbe Stunde lang.
Aber das ist auch schwer, weil man darf sich dann auch nicht so zu dem machen, der immer spült. Dann werden die anderen nämlich noch fauler.
Und einmal war ich dann halt in so einer Art Hausgemeinschaft. Das war ein bisschen außerhalb von Regensburg. Ich weiß gar nicht,
in der Zivi-Zeit oder war das dann schon Uni?
Also da habe ich nicht gewohnt, sondern da war ich dann nur ab und zu. Und das war so eine Art so wie so 20 Punks, die sich ein Haus gekauft hatten. Boah. Also alle Regensburgerinnen werden es
kennen. Also wie so ein Tierheim für Menschen eigentlich.
Genau. Und da war es dann richtig, also da hat dann wirklich gar nichts funktioniert, weil es dann natürlich auch keine Regeln gab und so. Lungerten dann immer so Leute mit einer Bong auf der Couch rum, haben Playstation gespielt. Es haben immer irgendwelche Leute gepennt, immer irgendwelche Leute Party gemacht.
Boah, ich habe neulich wieder, sorry, dass ich dich unterbreche, aber habe ich wieder diesen einen Obdachlosen mit der Bong gesehen draußen und ich dachte mir, das ist einfach schräg. Also draußen wird keine Bong geraucht. Irgendwie ist es so, Bong nur drin, Zigarette nur draußen. Also ich finde, eine Zigarette drin zu rauchen ist genauso schräg wie eine Bong draußen zu rauchen.
Marihuana ist, glaube ich, auch richtig schlecht fürs Immunsystem. Also wenn ich rausgehe zum Kiffen, habe ich danach meistens eine Erkältung.
Naja, Leute, wenn das keine Warnung ist. Also nur mit einem dicken Cardigan kiffen.
Es ist nicht auch so, boah, aber das ist jetzt schon ein Deep Dive, dass sowas wie dass Marihuana quasi entzündungshemmend ist.
Der Weed Deep Dive.
Und wenn es dann entzündungshemmend ist, bedeutet es, dass man sich leichter,
Genau, also Entzündungen sind ja bis zu einem gewissen Grad auch gut. Also die machen den Körper ja so mehr aufmerksam. Also wenn du irgendwie sagst, also Entzündungen heißen ja Obacht, Obacht, jetzt müssen wir aufpassen.
Obacht, Obacht.
Obacht, Obacht, hier ist die Marihuana-Polizei. Gott, ich bin so froh, dass du mich geheiratet hast, bevor all diese Tondateien online sind, weil jetzt ist wirklich, ich bin einfach verbrannte Erde als
ich denke
Person.
Nur noch. Was ist los mit dir? Atme mal in eine Tüte, was soll die Scheiße?
Atme mal in eine Tüte, klingt auch so wie ein Joint rauchen. Nee, und wenn du halt dann sagst, wir hemmen die Entzündungen, dann fährt der ganze Körper runter und entspannt sich quasi. Mhm. Und Entspannung ist ja nicht immer nur gut. Also wenn dann irgendwie Erkältungsviren kommen, dann sagen die weißen Blutkörperchen so, ja, yeah, wir sind gerade voll am Chillen und dann kommen die eher rein.
Ah, okay.
Das ist wirklich ein sehr rudimentäres Verständnis von Medizin, was ich
aber
hier habe.
Aber das mag ich an dir, dass du immer, du weißt zwar nicht alles, aber du laberst halt dann immer drauf los.
Genau, das ist mein Ding. Also ja. Ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich in einem Western zu einem Waffenduell eingeladen würde, ich würde sofort mitmachen, auch wenn ich keine Knarre dabei habe. Also du hast in WGs gelebt, aber jetzt leben wir.
Nein, ich habe da einmal gepennt und da war halt einfach so ein Knäuel. Da waren so ein Stapel aus Matratzen, alle total versifft und so ein Knäuel mit Wolldecken. Und dann hieß es einfach, ja, du kannst hier pennen, nimm da einfach irgendwas, passt schon. Und ich dachte so, also ja, keine Ahnung, ich bin zwar irgendwie locker und offen und so, aber irgendwie... Ich weiß auch
aber
nicht.
Irgendwie bin ich doch einfach ein cringiger Spießer.
Nee, ich will, also das will ich halt einfach irgendwie nicht. Und jetzt bin ich halt in der Situation, dass ich oft darauf hinweisen muss, dass die Putzpläne eingehalten werden, im übertragenen Sinne gesprochen. Obwohl ich das nicht will, aber gleichzeitig will ich halt auch nicht, dass es stinkt und klebt überall. Also
ja,
halt
und man ist auch irgendwann, also wenn du, also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich jetzt Mitarbeiter auch in meiner Freizeit treffe, ich will das dann eigentlich gar nicht mehr, weil ich kann gar nicht dann Schwäche zeigen oder einfach mal so, also kann ich ja sowieso schlecht mal Spaß haben, aber es war zum Beispiel so, die eine, unsere Praktikantin hat bei uns unten, musste sie in der Waschmaschine irgendwas waschen. Und dann bin ich runter mit einem Wäschekorb und dann habe ich einfach gar nicht mit ihr geredet. Ich habe sie da unten gesehen und ich bin einfach dann wieder, habe mich umgedreht und bin wieder hochgegangen. Also habe nur so zugenickt, weil ich wollte dann gar nicht noch irgendwie so hier Chit-Chat da und was benutzt du denn da? Cooler Weichspüler. Weil es einfach, also ich habe dann Feierabend und dann langt es mir auch. Mhm. Und das ist echt ein bisschen ein blöder Spagat, den wir gerade machen müssen.
Ja, es ist halt einfach eine Phase des Umbruchs und ich glaube, das ist auch normal, dass es sich irgendwie unangenehm anfühlt, aber ich glaube, diese ganzen verschiedenen Rollen und auch die Tatsache, dass man diese Rollen so klar voneinander trennen muss, also das war auch dann so das Rezept, was mir Matze mit auf den Weg gegeben hat. Es ist eigentlich so jetzt die Essenz von einem Matze-Hilscher-Podcast. Es ist einfach noch so ein Matze-Hilscher-Nugget zwischendrin. Auch das ist Teil des Hörerlebnisses.
Das Matze-Nugget.
Nee, dass man halt diese Rollen auch ganz klar voneinander trennt. Also dass wir zum Beispiel sagen müssten dann mal, wir sind jetzt nur Paar, wenn wir zusammen unterwegs sind. Oder dass man sich mit Mitarbeiterinnen treffen kann privat, aber dann sagt man, heute wird nicht über Arbeit geredet. Ich mochte es zum Beispiel Beispiel auch früher nie, wenn ich mich mit anderen Comedians getroffen habe und dann immer nur über die Comedy-Branche ging. Also wenn es so, weil das hat dann irgendwann so was Masturbatives und das ist so wie Motten, die zum Licht fliegen, weißt du, so, du kommst dann nicht mehr raus aus dem Gespräch, geht dann immer nur noch so, ja, was macht denn der jetzt, und der.
Der ist vor 450 aufgetreten, aber eigentlich wären 470 Plätze in den Theater gewesen.
Ja, wie, deshalb sage ich auch manchmal zu dir, du darfst nicht so viel über das Kind oder über den Schlaf oder sowas reden, weil bei Müttern ist es genauso, finde ich, wenn es dann immer nur noch darum geht, und jetzt hat mein Herbert schon wieder keinen Hoch bekommen und ich habe noch.
Ist das Kind oder der Mann?
Mein Kind schläft so schlecht und es kriegt keinen mehr hoch. Und es heißt Herbert, wir haben so viele Probleme.
Und man geilt sich dann irgendwie nur noch so an dem Leid der anderen auf, wohl wissend, dass die Story, die man jetzt erzählt, auch dann wieder Teil der Stories wird, die sie dann als nächstes erzählen und
ja,
so.
Ja.
Also es ist einfach, es ist toxisch.
So einem Problemloop ist man dann.
Ja, genau, es ist eigentlich toxisch. Und es gibt ganz, ganz wenig Leute und es war für mich immer eine Qualität, zum Beispiel bei Till Reiners ist es so, wenn man sich mit denen treffen kann und es einfach mal nicht um Comedy geht. Mit denen treffe ich mich. Es geht um Sport, es geht um Kinofilme.
Innenarchitektur.
Letztens haben wir uns über Saunieren unterhalten oder sowas. Und es geht einfach nicht darum, was macht denn jetzt Ingmar Stadelmann und Tané und Maxik Stettenbauer und so. Weil es mir am Ende des Tages auch wirklich wurscht ist. Schau mal, wenn sich zwei Bauarbeiter treffen, dann reden die ja auch nicht darüber, was macht jetzt irgendein Bauarbeiter am anderen Ende von Deutschland.
Genau, weil es geht ja dann nicht um Mörtel oder so, sondern es geht ja nur um die anderen Leute und eigentlich auch immer nur in so einem negativen Gesicht.
Ja, aber und das hat ja auch am Ende des Tages wirklich nicht so viel mit einem zu tun, außer dass man sich halt vielleicht ab und zu mal begegnet.
Genau, aber wir zwei, ich meine, wir sind ja auch eigentlich Kollegen, die sich privat begegnen. Ich finde, wir kriegen das halt total gut hin. Also ich möchte jetzt gar nicht uns über den grünen Klee hinweg loben. Es ist ja auch noch viel zu früh im Jahr, als dass der Klee grün blühen würde. Aber oft werde ich halt gefragt, ja, ist das nicht voll nervig, wenn du dann auch noch mit deinem Mann zusammenarbeitest? Oder, also nervig ist, glaube ich, nicht das Wort, was die Leute benutzen. Es ist nur das, was sie denken. Ist das nicht schwierig? Nee, im Gegenteil. Ich finde, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, hätten wir viel zu wenig Zeit miteinander.
Ja, wir kriegen das gut hin. Man muss aber zwei Sachen dazu sagen. Einerseits finde ich, ist es nicht natürlich, glaube ich, diese ganzen verschiedenen Rollen zu haben und die auch immer so trennen zu müssen und sich immer überlegen zu müssen. Also ich glaube zum Beispiel, früher hatte man dafür Religion, dass man einfach gesagt hat, alles Negative an mir ist der Teufel und alles Positive an mir ist ein Engel. Und immer wenn man was besonders Gutes gemacht hat, hat man gesagt, das war halt Gott. Mhm. Und wenn man was besonders Schlechtes gemacht hat, wie ein Karneval, das war halt der Nobel oder so. Also für alle Leute, die nicht in Köln wohnen, es gibt an Karneval, am letzten Tag verbrennt man den Nobel und man sagt so, alles, also der Nobel war schuld. Ich habe jetzt meine Frau dreimal betrogen und war irgendwie total besoffen.
Oh, danke Nobel.
Danke Nobel. Und dann verbrennt man den Nobel und dann passt wieder alles.
Aber wann wird eigentlich der Nobel geboren? Gibt's das auch?
Wie? Nee.
Wird er am ersten Karnevalstag gemacht oder schleicht er sich so langsam?
Hazel, du hast das Prinzip nicht verstanden. Man stellt keine Fragen. Der Nobel war schuld.
Das Ach so.
Ist, man hat einen Schuldigen.
Ich wäre 100 pro, wenn ich vor 400 Jahren gelebt hätte, ich wäre sowas von verbrannt geworden. Also aber sofort. Die hätten mich gesehen, Krankenhaus, zack, Nabelschnur ab.
Nee, und ich glaube, Religion hilft den Leuten auch. Deshalb sind auch, also viele ganz erfolgreiche Leute sind ja religiös. Weil das einfach hilft, dann zu diese verschiedenen Bereiche voneinander zu trennen und einfach zu sagen, jetzt war halt Gott da, dann habe ich das geschafft. Jetzt war Gott nicht da, habe ich halt was Dummes gemacht.
Klingt eigentlich ganz so entspannt.
Hat sich sogar jetzt gereimt.
Ich bin der religiöse Rapper.
Und ja, und zu sagen, ich bin jetzt Chef, ich bin jetzt Liebhaber, ich bin jetzt Freund, ich bin jetzt kreatives Genie, ich bin jetzt Buchhalter, was weiß ich was, das ist halt einfach, das ist einfach nicht so leicht.
Mhm.
Also in deinem Fall ja sogar noch mehr, irgendwie Comedian und Mutter, ich meine, gegensätzlicher könnte es ja nicht sein. Ich finde es ja zum Beispiel auch verrückt, dass man, da dachte ich sehr viel in New York drüber nach, dass Stand-Up-Comedy ist ja eigentlich so ein bisschen wie so der Teufel auf der Schulter.
Mhm.
Also so ist, also US-amerikanische Stand-Up-Comedy ist eigentlich nur negativ. Also sagst du, hey Leute, letztens hatte ich den und den rassistischen Gedanken.
Also so dieses,
und
die Leute, endlich sagt's mal einer.
Genau, die Leute denken sich so, ich bin auch schlimm, der ist auch schlimm, aber der ist noch einen Ticken schlimmer als ich und der spricht aus, was ich mich noch nicht mal traue zu denken. Und das empfinden die Leute dann als befreiend.
Und die anderen lachen auch, deswegen kann ich drüber lachen.
Und heutzutage durch Social Media muss jeder Stand-Up-Comedian auch noch ein Influencer sein. Und diese zwei Rollen passen eigentlich überhaupt nicht zusammen.
Stimmt, weil ein Influencer ist ja eigentlich der Engel, ne?
Also du musst ja also eigentlich als...
ein gespielter Engel.
Genau, du musst ja eigentlich, du musst quasi immer sagen, keine Ahnung, macht's mir Spaß, aus Plastikflaschen zu trinken. Aber übrigens, Leute, rettet die Wale. So. Also das passt ja, einfach nicht.
Das stimmt. Oder anders und gesagt...
Anders gesagt, es wäre auch lustig, sorry kurz, es wäre lustig, wenn ich unserem Kind 2 Packungen Gummibärchen am Tag zu essen gebe, aber es wäre nicht gut.
Ja.
Also
ja.
Lustig und gut.
Ja.
Und man hat irgendwie immer so, aus irgendeinem Grund hat man irgendwann angefangen, vielleicht weil es Leute gab, die halt diese Rollen so ein bisschen miteinander vereinen konnten. Jimmy Kimmel oder James Gordon oder so, wobei James Gordon ja mittlerweile auch gehasst wird. Aber,
macht der überhaupt noch irgendwas?
Der hat jetzt ja aufgehört mit der Late-Late-Show, also jetzt bald kommt die letzte Folge. Mit Tom Cruise, glaube ich.
Ach,
Tom
cool.
Cruise als Pumba und er als Timon oder so singen zusammen einen Song.
Was?
Ich glaube, das ist dann die letzte Folge.
Hast du das gerade wirklich gesagt? Oder ja. War ich kurz am Schlafen? Was? Tom Cruise? Also der von ja? Mission Impossible?
Ich glaube, ja. Hab ich letztens gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht
übrigens auch
ja.
Ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Person, die wahnsinnig religiös ist, ja. Wenn man das religiös
nennen
kann.
Es gab ja voll den geilen Joke bei der Oscar-Nacht von Jimmy Kimmel. Weil James Cameron und Tom Cruise hatten ja die erfolgreichsten Filme des letzten Jahres, waren aber beide nicht bei der Oscar-Nacht. Mhm. Und dann hat Jimmy Kimmel gesagt, also sind die zwei Leute, die uns jetzt ein Jahr lang erzählt haben, dass wir ins Theater gehen sollen, nicht ins Theater gekommen.
Stimmt.
Ja, das stimmt. Und es gab halt diese, also man hat immer so die Idee, ja, es muss so diesen einen Dude geben und der ist irgendwie chillig und cool. Und total witzig und irgendwie auch so ein bisschen abstrus und kauzig. Lässt sich nicht verbiegen, aber er erzählt uns auch die ganze Zeit, was wir machen sollen. Und vielleicht geht das gar nicht so, also vielleicht gibt es da so ein bisschen Spannung. Vielleicht muss man manchmal klarer trennen, was ist jetzt das und was ist das.
Ja, und was will ich überhaupt gerade?
Mhm.
Ja, das stimmt. Also ich hätte gesagt, es ist auch nie gut, wenn man zu sehr auf was hinweisen muss. Also weißt du, so ja. Die ganzen Engelssachen auf der Schulter, die sind ja oft subtil. Das ist auch langweilig. Also es ist halt langweilig, wenn man sagt, geh jeden Tag 10.000 Schritte spazieren.
Und ich meine, was wir bei dir auch erlebt haben in den letzten Jahren, war so ein bisschen eine Mischung oder eine Entwicklung vom Comedian zum Influencer hin oder zum Content Creator oder wie man immer es auch nennen will. Weil zum Beispiel natürlich wäre es lustig, irgendwie sich einen Fake-Bauch anzuziehen und mit einer Flasche Schnaps in der Hand durch die Straße zu ziehen und so zu tun, als wäre man schwanger und besoffen. Natürlich wäre es irgendwie lustig.
Ja.
Aber es wäre halt auch total daneben. Und du könntest es in deiner Rolle mit deiner Reichweite nicht mehr bringen.
Ja, und ich könnte es auch mit mir selber nicht wirklich vereinbaren. Also das kommt ja noch dazu, dass man dann immer mit den Sachen, die man falsch gemacht hat, so oder die Dinge, die moralisch fragwürdig sind, wirst du ja immer weiter mit konfrontiert. Also dann wäre ich immer die, wo dann die Leute, die sagen, ja, aber ich habe eine Tante, die hat in der Schwangerschaft Alkohol zu sich genommen und das Kind hat darunter gelitten, dann müsste ich immer mit diesen Nachrichten konfrontiert werden. Mhm. Also das ist schon irgendwie auch so ein bisschen aussichtslos, wie das Ganze wieder aufgebrochen werden soll. Ich weiß es nicht.
Ja.
Fühlst du dich denn auch so, als müsstest du den Leuten sagen, was gut ist und was nicht gut ist?
Also es ist ja vollkommen wurscht, ob ich mich so fühle oder ob ich das gut finde, sondern es ist einfach ganz klar Teil der Rolle.
Ja, ja.
Also wenn ich irgendwas, keine Ahnung, rassistisches, transphobes sage oder sowas, und dann kann ich ja, wenn es viele Leute scheiße finden, danach auch nicht sagen, ja, hey, es war aber nur ein Witz.
Ja, also ja, klar. So,
das geht halt einfach nicht.
Nee, vor allem nicht mit deiner Art, Humor zu betreiben, die ja durchaus genau. Irgendwie Hand und Fuß hat. Ich sehe dich ja sowieso deutschlandweit Dankeschön. Als Vorreiter in einer Sache, wenn es um Influencertum geht: Eisbaden. Was ist los? Ich war zweimal, du warst jetzt weg, du warst wieder mal bei einem Sportevent. Du bist irgendwie sowieso die ganze Zeit bei Sportevents. Du musst ja irgendwie die Zeit zwischen den Sportdokus überbrücken. Ich war in deiner Eistonne zweimal. Ich hab's nicht bis zur Asphalt geschafft.
Also eine Eistonne, muss man dazu sagen, ist zu dieser Jahreszeit zumindest einfach nur eine Tonne, die man mit Wasser füllt und man springt rein.
Ja, und die hat dann so 6 Grad oder so.
Genau, es ist so eine Tonne, die hat wirklich 100 Euro gekostet beim Baumarkt. Ist überhaupt nicht fancy. Also man
das finde ich aber eigentlich ganz viel, weil es ist einfach so ein Bottich.
Naja, aber er muss ja immerhin in dem Fall 500 Liter Wasser
500
fassen.
Liter Wasser?
Ja.
Wow.
Es sind aber nur 350 drin. Weil
du hast 150 Liter.
Ja, 110 im Moment. Das ist auch so was Komisches. Ich werde irgendwie immer schwerer, obwohl ich immer mehr Sport mache.
Ja, aber ich fände es so? Also
cooler. Ich habe so einen Schwimmring, den ich einfach nicht wegkriege.
Das ist Cortisol, das ist Stress. Ja. Das ist wirklich so.
Wahrscheinlich.
Aber das hilft einem ja auch nichts. Also es ist ja wie wenn ich... Ja, es ist wirklich so. Also es ist wie wenn ich mit so mega Hautproblemen zum Arzt gehe. Okay, ja, ich gehe ab und zu zum Arzt. Mhm. Zugegeben. Und wenn er dann sagt, ja, Sie müssen Stress vermeiden. Und ich denke mir, stress mich nicht. Ja. Deine scheiß Anweisung.
Also ich denke mir ganz oft.
Aber ganz ehrlich, ich bin ja keine Table Dancerin, ne?
Also, nee, aber die Leute sehen halt immer, wie viel Sport ich mache in meinen Stories. Und ich erlebe es relativ oft, dass sie mir begegnet und dann so an mir runterschauen und so denken so, okay, was machst du?
Was ist dein Geheimnis? Vorher umgedrehtes spanisches Fragezeichen, danach normales Fragezeichen. Aber in Litern angegeben. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn man einfach sein Körpervolumen angibt. Gar nicht mehr, was nicht so, sondern was, wie viel Raum nimmst du ein? Du gehst in die Eistonne. Das
ist eine gute Frage. Ja, also genau, die Eistonne, wollte ich noch sagen, ist einfach nur ein Bottich zu dieser Jahreszeit. Im Sommer muss man sich da was Neues überlegen.
Was ist das denn eigentlich? Ist es eine Regentonne oder ein Kompost?
Eine Regentonne, glaube ich. Und man springt da halt einfach einmal am Tag rein, eher morgens, weil...
Also springt, man klettert da ganz langsam rein, weil es so kalt ist, dass man wahrscheinlich einen Herzinfarkt hätte,
wenn man
da
rein... Klettern muss man so ein bisschen wie so ein Storch so warten, also nicht das Warten mit R, sondern das Warten ohne R.
Warten und warten. Es gibt
genau. Und ja, wolltest du sagen, die Wartburg oder was?
Was? Nein, das habe ich noch nie gehört. Aber man muss auch die Tonne warten.
Stimmt, man muss auch die Tonne... Stimmt, das Warten gibt es auch noch. Man wartet, während man wartet und wartet.
Es ist wirklich ein Erlebnis. Also, liebe GermanistInnen, das ist wirklich ein Ohrenschmaus hier. Ja. Es ist wie die Merci-Schokolade für den Gehörgang.
Boah, GermanistInnen, wir haben, ich glaube, das darf ich sagen, ab dem 1. April eine non-binäre MitarbeiterIn. Und ich habe dann einen Arbeitsvertrag geschrieben und gesagt, was schreibe ich denn jetzt da eigentlich rein? Also, was ist denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, die offizielle Bezeichnung, und ich habe das hier gegoogelt und habe es nicht gefunden irgendwie, wäre wirklich,
glaube ich... Das ist mal ein gutes Zeichen, finde ich, wenn selbst Google das nicht weiß.
Das wäre They ArbeitnehmerIn. Also das fand ich so, da dachte ich mir so, wow, also ich verstehe jedem, dem das zu kompliziert ist, weil selbst mir ist es zu kompliziert und ich damit sage ich jetzt nicht, dass ich das irgendwie blöd finde oder albern oder
was. Nee, aber dass die deutsche Sprache einfach auch nicht so flexibel ist, wie sie sein sollte
vielleicht. They, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, das ist ja einfach, weil... Also es klingt ja immer so ein bisschen komisch, warum ist eine Person they, so was soll das? Aber es ist ja einfach, weil es quasi, weil die Leute halt sagen, wir sind halt nicht männlich und nicht weiblich, aber wir sind auch keine Sache. Mhm. Deshalb wollen wir nicht sagen es. Und es gibt halt in manchen Sprachen, ich glaube im Schwedischen ist es so, also die Schweden sind halt wieder mal Vorreiter, ist ja immer so. Schweden, Streber, fickt euch.
Wow, was für ein völlig unerwarteter Turn das genommen hat.
Meinst fickt du euch dieses, ihr scheiß schwedischen Streber.
Wie heißt es? Hen, oder?
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die haben eine Bezeichnung für was eine Person sein kann, aber weder männlich noch weiblich ist. Mhm. Und das gibt's halt in Deutschland nicht. Und deshalb ist es halt in Deutschland einfach they. Aber wenn man halt, ja, also they in einem Fließtext liest, dann...
allein das Y ist so irritierend.
Stolpert man da zumindest mal drüber. Das wollte ich noch ganz kurz
aber
sagen.
Aber weißt du was? Das Y ist ja eigentlich so wie das non-binäre unter den Buchstaben, weil es ja sowohl ein Konsonant als auch ein Vokal ist. Von dem her finde ich es eigentlich wieder ganz poetisch. Es wird ja immer wie ein Vokal ausgesprochen, aber es ist ja ein Konsonant.
Ich fand es ja immer geil. Jan-Philipp Zimny, der zweimal die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften gewonnen hat, schreibt man Z-Y-M-N-Y, hat keinen einzigen Vokal in seinem Namen.
Das ist wirklich viel zu wenig.
Also du würdest sagen, keinen einzigen klaren Vokal.
Ich würde gar nichts dazu sagen,
kein
ganz ehrlich.
Jedenfalls Eisbad. So.
Genau, also ich
man springt da, man springt da jeden Tag einmal rein. Also man geht erst mit den Füßen rein, atmet ein bisschen, dann geht man mit bis zum Hals rein, atmet wieder ein bisschen.
Nee,
und dann
Moment.
Geht man noch.
Ich bin bis zu den Oberschenkeln rein und ich konnte nicht. Es ist so kalt. Wieso machst du das und wie machst du das? Ich will es auch können.
Einfach rein. Es gibt, das finde ich, glaube ich, das Schöne am Eisbaden. Es ist scheißegal, wie viel du darüber redest, wie viel du darüber nachdenkst. Am Ende des Tages geht es nur darum, springst du in die scheiß Tonne oder nicht. Und je früher du es gemacht hast, desto besser, weil du willst es einfach hinter dich bringen. Mhm. Und
das klingt ja
Irgendwie beim nicht so cool. Eisbaden im Gegensatz zum Saunieren, das habe ich von dem sehr erfolgreichen Podcast Huberman Lab, glaube ich heißt der, oder? Mhm. Hat auch 5 Sterne zum Beispiel, also ist wahnsinnig erfolgreich, ist so der Podcast-Shooting-Star.
Lab ist übrigens dann kurz für Laboratory und nicht für Labrador.
Genau.
Also es ist nicht Vielen ein Labrador, Dank. Der einen Podcast mit Lifestyle-Tools hat.
Also für
Gott,
so
wie ich diese Plattform für diese völlig schlechten Jokes vermisst habe. Wir sind wieder back.
Hazels Joke-Grabbeltisch. Der hat gesagt, der Unterschied zwischen heiß und kalt ist, also es gibt
die Temperatur.
Ich wusste, ich dachte schon so, oh Gott, warum fange ich den Satz überhaupt so an?
Warum baue ich eine Rampe?
Warum baue ich überhaupt die scheiß Rampe? Also es gibt ja quasi Saunieren und es gibt Eisbaden und beides ist halt aus irgendwelchen Gründen gut, weil man den Körper bewusst stresst und der dann irgendwie zu Regenerationsprozessen angeregt wird und so. Und bei Saunieren ist es eher so, eher einmal die Woche, dafür ein bisschen länger.
Okay, also das heißt eher, so 20 Minuten?
Also eine Nettozeit von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Okay. Also 1 bis 2 Mal die Woche so 2 bis 3 Saunagänge.
Okay.
Eher nachmittags, weil dein Körper wird heiß. Das heißt, der Körper kühlt danach ab als Gegenreaktion, fährt runter.
Mhm.
Und bei Kälte ist es genau umgekehrt. Kälte lieber Nettozeit ungefähr zwischen 10 und 15 Minuten pro Woche. Also so, man muss nicht jeden Tag, aber halt immer so ein bisschen und eher jeden Tag und dafür halt 1-2 Minuten oder 1 bis 3 Minuten im Schnitt und eher morgens, weil der Körper danach hochfährt.
Und ist es so, also lieber...
Es bringt auch nichts, in die Kälte zu gehen, danach warm zu duschen, dann hast du quasi den Effekt wieder eliminiert.
Und wie kalt muss es sein? Also wie extrem muss man sich da verhalten? Würde es schon...
Einfach so, dass es unangenehm ist.
Also ist eine lauwarme Dusche besser als nix? Oder kann man sagen, nee, es muss schon eine eiskalte?
Also die alte Frage, how shitty is too shitty?
Genau.
How
cold is too cold? How warm is not cold enough?
Naja, also bei Kälte ist ja, wir haben ja letztens den Film Titanic gesehen, wo ganz viele Leute am Schluss erfroren sind.
Ey, Spoiler Alert, kannst du bitte noch kurz für die Leute, die nicht wissen, was in dem Film passiert, kurz die Möglichkeit geben, dass sie ausschalten?
Also bei Kälte besteht natürlich die Möglichkeit abzugnuen irgendwann, deshalb würde ich es
nicht
übertreiben.
Ja, aber bei Wärme auch, also kannst du dich auch nicht eine Stunde in der 100 Grad heißen, dann kommst du raus wie ein geplatztes Würstchen.
Also ich mache ja auch Kryotherapie manchmal, da geht man in so eine Telefonzelle, die minus 110 Grad ist, glaube ich, also wahnsinnig kalt.
Mhm.
Und,
aber es ist halt eine trockene Kälte.
Ich gehe da manchmal 8 Minuten rein und das ist illegal. Also das, wenn man, also ich glaube, legal ist bis 5 Minuten oder so.
Das
also
klingt eh alles illegal, was du machst. Also das ist ja so das Ding. Die Leute fragen ja oft, was macht denn der Thomas in seiner Freizeit? Keine Ahnung, ich stelle überhaupt keine Fragen mehr. Ich treffe dich einmal die Woche zum Podcasten und denke mir, wow, er lebt ja immer noch.
Einmal die Woche zum Podcasten, einmal im Jahr zum Poppen.
Genau, zack.
Zack, ein neues Baby. Poppen ist auch so ein geiles
Poppen
Wort.
Poppen ist so ekelhaft.
Das ist richtig
das
nice.
Das klingt so, als würde man so knallende Geräusche machen. Aber auch knallen ist auch so ekelhaft.
Knall.
Ja, ich wieder meine Alte geknallt.
Ich wieder meine Alte geknallt. Das macht man auch nicht mehr in der Ehe, knallt man nicht mehr, oder? Ich habe das Gefühl, so in der Ehe wird der Körper allgemein weicher. Also der Frau wird irgendwie härter, wird so ein bisschen kalkiger, aber der Mann wird weicher.
Ich mag das, wollte ich sagen, an Sportmedizin. Das ist immer so... Es ist entweder so total wissenschaftlich oder Charlatanerie. Es ist immer so entweder Voodoo oder Astrophysik. Und so nichts dazwischen.
Entweder Astronomie oder Astrologie.
Genau. Und niemand weiß auch, was, also, weißt du, zum Beispiel so Streifen für, die man sich so draufgeklebt hat.
Ah, Kinesio-Tape oder so.
Diese ganze Taping-Culture. Es gab mal eine Zeit lang, da hat man,
Taping-Culture.
Da hat man, jeden Fußballer, bei Fußballern sieht man es ja eh ganz oft. Da gibt es immer so diese Trends, man hat jeden Fußballer gesehen mit so Tapes.
Was fing eigentlich mit dem Pamela Anderson-Tape an, wenn du mich fragst?
Oder dieses, dass man zum Beispiel so, dass die Trikots so enger waren und es hieß dann so.
Ja, so Kompression.
Kompression und so. Und es ist immer so. Oder Aloe Vera.
Wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Hallo, sind wir jetzt gerade aus dem 1994 angerufen. Ich hätte gerne mal ein Gel zurück.
Ja, es gibt dann immer so Trends und das machen dann irgendwie alle mit. Und man als groben Richtwert kann man immer sagen, wenn es zu chillig ist, dann bringt es eigentlich nichts.
Ja, das stimmt. Und manchmal ist es ja, muss man auch sagen, einfach nur die Tatsache, dass es nicht chillig ist, ist das, was dann nützt. Ja. Also weißt du, ob es jetzt die Kälte ist im Eisbad, oder die Tatsache, dass du mentale Kraft aufbaust, indem du dich zu was zwingst, was du nicht gerne machst. Keine Ahnung.
Ich würde sagen, es ist Fitness, Gesundheit im Allgemeinen ist das individuell angepasste Verhältnis von Belastung und Entspannung. Weil zu viel Entspannung ist nicht gut, zu viel Belastung ist nicht gut.
Moment mal, das individuell angepasste Verhältnis?
Man muss bei jeder Person...
Ach so.
Bei jeder, also das meine ich individuell angepasst. Es gibt nicht quasi, in der Politik würde man sagen, ein Gießkannenprinzip, also eine Methode, die du über alles drüber schüttest.
Außer es ist immer, eine sehr kalte Gießkanne. Dann ja, sind also, alle kalt.
Wenn du wenig isst, nimmst du ab. Wenn du jeden Tag 3 Torten isst, nimmst du zu. So, das kann man sagen, aber alles, bei allem anderen muss man dann halt schauen.
Ja.
Auch so, was fühlt sich für die Leute gut an? Keine Ahnung. Mir fällt es zum Beispiel leichter, das Abendessen wegzulassen, als das Frühstück wegzulassen und so weiter und so fort. Aber dass man halt einfach schaut, und das ist mir zum Beispiel mit diesem Ura-Ring, den ich mir geholt habe, leichter gefallen, dass ich jetzt ganz klar sehe, mein Ruhepuls ist wirklich runtergegangen oder ich habe wirklich länger geschlafen. Ich entspanne mich tatsächlich. Also ich habe dann wieder einen Beweis dafür, dass ich mich entspannen konnte. Und ich sehe zum Beispiel, wenn ich saunieren war, fällt es mir danach leichter einzuschlafen. Also ich nutze die Brutto- und Nettozeit, wenn man im Bett liegt, stimmt quasi eher überein.
Ah ja, nicht mehr so rumdödeln.
Und der Ruhepuls sinkt quasi schneller. Wenn ich zum Beispiel spät esse, sinkt der Ruhepuls langsamer.
Der Ring hat ja, also du sprichst ja mit dem oder er spricht mit dir via eine App. Also du liest dann einfach, was er dir so sagt. Findest du, dass er zu streng mit dir redet oder zu lasch? Weil ich finde, ich habe ja so eine Sportuhr, mit der ich laufen gehe, die ist zu streng. Also die sagt mir echt so knallhart so, du bist gar nicht fit. Was soll der Scheiß?
Der Ring ist sehr, sehr lasch. Also
echt?
Das Schlimmste, was der Ring sagen kann, letztens war ich, nachdem ich gefeiert habe, das war nachdem Bayern völlig überraschend hier gegen Paris gewonnen hat und ich das Ganze in einer VIP-Loge verfolgen konnte, die meine Anwälte zur Verfügung gestellt haben. Das war total verrückt.
Und
wo
da
man
muss
so,
ich die 24/7 Security, glaube ich, mal rufen, dass er auf
einem,
dich aufpasst.
Wo Entrecote gereicht wird, 10 Minuten vor Anpfiff. Und da habe ich ziemlich gefeiert und da war mein Ding so, also da war mein wie er sagt, das Tageswert bei, glaube ich, 37 von 100. Das ist sehr, sehr schlecht.
Oh,
und da sagt der Ring dann einfach nur, pass auf.
Ja, das ist zu lasch. Ich finde, man sollte, weißt du, in den Nullerjahren...
Also er sagt nie irgendwie, du bist scheiße oder so.
In den frühen Nullerjahren gab es doch dann diese Navis, wo man so von so Promis so Stimmen, jetzt gehe ich da mal links oder so, wenden, du Arschloch. Sowas müsste man eigentlich anbieten für diese Gesundheits-Apps. Dass
das
man
stimmt.
sich aussuchen kann, in welcher Art mit einem kommuniziert wird. Da würde ich mich anbieten. Also falls irgend so eine Fitnessfirma möchte, dass ich da so meine Tonalität hingebe, gerne. Wobei ich wahrscheinlich zu freundlich wäre.
Wir werden ja auch geschätzt für unsere Tipps, was vor allem Entertainment anbelangt. Also ich werde dafür geschätzt.
Ich bin einfach da.
Bist einfach da. The Last of Us haben wir jetzt zu Ende geschaut.
Ach, super.
Super Serie.
Ja, ich finde es so geil, wie ekelig diese Pilze sind, die da vorkommen. Ich will auch nur diese Pilze sehen. Ganz ehrlich, die ganze Story, ich habe
bisschen
Gefühle.
Wenig Pilze eigentlich.
Ich finde, es sind zu wenig Pilze, ja. Also kurz für die Leute, die völlig sämtliche Pilzschüsse nicht gehört haben. Es geht um einen Pilzbefall, der dazu führt, dass Leute, also so wie eine Art Zombies, die dann von den Pilzen gesteuert werden, dann muss man die halt abknallen, bevor sie anbeißen.
Genau, darum geht's.
Das klingt eigentlich total langweilig, aber es ist halt richtig geil gemacht. Also ich liebe halt, wie dann so diese Pilze aus den Mündern rauskommen.
Grundsätzlich HBO, was die so rausballern hier, White Lotus, haben jetzt ja auch noch einige gesehen in der Podcast-Pause, haben mir einige geschrieben. Dann Succession geht jetzt weiter, auch auf HBO.
Da bin ich ja raus. Also ich habe die erste Staffel gesehen. Bei Staffel 2 und 3 war ich mit dem Wochenbett und den darauf folgenden Gehirnschwierigkeiten in meinem Kopf beschäftigt.
House of the Dragon war ja auch
was
richtig
ist,
erfolgreich.
Ah, das ist diese...
Targaryen.
Ja. Diese Game of
Keeping
Thrones.
Keeping up with the Targaryens.
Keeping up with the Dragons.
Puss in Boots 2 war noch richtig gut. Wenn ihr Kinder habt, schaut euch das unbedingt an. Einer der krassesten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Und das neue Lil Yachty-Album ist auch richtig gut.
Ja, das gefällt mir sogar auch richtig gut. Also das ist so die einzige neue Musik mit dem SZA-Album, was ich so ein bisschen verfolgt habe.
Let's Start Here heißt das, oder?
Das weiß ich natürlich nicht, Thomas. Jetzt fragst du mich da was.
Und Avatar 2 fand ich auch sehr gut.
Habe ich ja noch, immer noch nicht gesehen.
In der letzten Podcast-Folge von Nur verheiratet habe ich da, glaube ich, drüber geredet. Und Welcome to Wrexham auf Disney Plus. Fand ich so gut, dass ich jetzt sogar nach Wrexham gehen werde.
Wo ist das genau?
In Wales, nicht weit von Manchester entfernt.
Warst du schon mal in Wales?
Nein.
Ich kenne die Antwort natürlich. Ich will nur, dass ja auch der neutrale Zuhörer und die neutrale Zuhörerin nochmal aus deinem Mund erfährt. Du warst noch nie in Wales. Wie bereitest du dich darauf vor?
So wie ich mich immer vorbereite.
Nämlich gar nicht. Aber falls ihr aus Wales kommt oder Tipps habt, falls ihr die Serie gesehen habt, schreibt uns gerne. Überhaupt schreibt uns gerne, wie ihr den Podcast findet. Schreibt uns wie immer Fragen. Was hast du noch an Wünschen für die Leute?
Ja, vor allem schreibt uns Fragen zu Bully. Wir haben jetzt Bully noch in unserem Podcast als nächstes. Mhm.
Michael Bully Herweg, den Typen, der Thomas in der Schule gemobbt hat.
Schreibt uns, wie ihr euch auf die neue Staffel LOL freut, wie ihr die Staffel schauen werdet.
Schickt uns Fotos von eurem Gesicht, wie ihr nicht lacht. Also und wie ihr es aktiv versucht zu unterdrücken, nicht einfach.
Schreibt uns, wenn ihr den Cola-Mix von uns in eurem Café, Restaurant, in eurer Bar anbieten wollt. Das haben jetzt auch schon Leute angefangen. Hazel ist live mit ihrem Solo in Trier und Saarbrücken als nächstes.
Genau, 18.04. in Saarbrücken und 19.04. in Trier.
Und wir haben mit unserem Podcast eine Live-Aufzeichnung in der Volksbühne in Köln. Das wird richtig krass.
Das wird, glaube ich, wirklich richtig, richtig geil. Und
weißt du, wann das ist?
Ja, das weiß ich natürlich schon, aber jetzt gerade nicht präsent.
Ja,
aber es ist auch im April.
Verlinken wir in der Beschreibung von diesem Podcast.
Genau, wir danken allen, die bei der Entstehung vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis jetzt in dieser allerersten Phase dabei waren. Ich finde es mega, dass es weitergeht. Ich freue mich wirklich richtig. Also ich hoffe, man merkt es mir an. Ich fühle mich wie so diese schrumpeligen Blüten, die man in manchen exklusiven Teehäusern kriegt, die sich dann so in der Tasse entfalten.
Ja.
Du bist meine Tasse, Thomas.
Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes, deine Tasse zu sein. Das sage ich hier eigentlich. Ich habe noch hier einen Einspieler von Oliver Rohrbeck.
Hazel Thomas Hörerlebnis. Jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
Wow, das war ja sehr trocken. Aber
oder hier noch ein bisschen verspielter.
Hazel Brugger und Thomas Spitze am Apparat.
Können wir das bitte als unseren Anrufverantworter machen?
Ja.
Also empfehlt das Hazel-Thomas-Hörerlebnis an alle, die entweder uns schon kennen und mögen oder die das noch tun sollen. Wir sind froh um jede positive Bewertung, die ihr auf allen möglichen Plattformen hinterlasst und freuen uns, wenn es nächste Woche weitergeht.
Wir haben richtig coole Gäste, glaube ich, bis zum Sommer. Joko, Thomas Müller, Caro Dauer sind Leute, über die wir nachdenken.
Die Obamas ist auch ein Name.
Ich glaube, es wird noch richtig krass. Gebt uns eine positive Bewertung, empfehlt uns weiter, schreibt uns. Wir freuen uns total, dass es weitergeht.
Nee, also Joko ist wirklich dabei.
Die anderen...
auch.
Danke, Beni Grimmeisen, der den Podcast mischt. Wie sage ich immer?
Denn genau. Es wird sehr gut gemischt sein.
Sehr, sehr gut gemischt.
Danke an Jan Kira, der das Intro gemacht hat, was ich auch mega geil finde. Jan Kira hat schon mit Capital Bra, Bushido, allen
Angela Merkel
allen
sind
Rappern,
auf Namen.
Gearbeitet, die man sich so vorstellen kann.
Und mit uns!
Und mit uns 7-1 natürlich, die den Podcast, die Werbe, wie sagt man Werbe?
Vertreiben, oder? Vertrieb? Ja, Werbe?
Ja, ich weiß nicht.
Die sind wie so ein Adapter. Also die sind echt wie wenn man so mit einem Podcast in ein Land reist, wo Werbungen sind und dann denkt man sich so, ah fuck, wo ist denn dieses Zwischending? Und dann kommt 7-1 und sagt, hallo!
Danke an Tom Hensen, der wieder die Kapitel gemacht hat. Danke an alle Nurfis, die mit umgezogen sind. Danke an Spotify, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, auf unserer Nur verheiratet Plattform für diesen Podcast zu werben, der jetzt ja auch bei Spotify ist. Also wenn wir sagen, bei allen Podcast-Plattformen, meinen wir damit natürlich auch Spotify. Und danke an alle, die an dem Thumbnail mitgearbeitet haben, nämlich Marina Weigel.
Marina Weigel, Steffi Tilgen, Jenny Gold.
Hat Styling gemacht.
Anja Schikarski hat den Nebel bedient.
Genau.
Und Julian Schulzki war da und hat uns nicht unterbrochen.
Hat nicht verbal gestört. Und danke an Stefan Becker, der immer die Clips schneidet für den Podcast. Macht's gut, kommt gut in die Woche.
Tschüss, tschüss.
Bis dann.
Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.